ARD.
ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Welcome to the show. Ich begrüße euch heute mit den Worten eines ESC-Gewinners zu dieser ersten regulären Folge ESC Update nach dem ganzen ESC-Wahnsinn von Malmö, bei dem wir ja täglich für euch da waren, hier in der ARD Audiothek. Mittlerweile konnten wir mal wieder durchatmen, das ganze Geschehene sacken lassen und diese ganzen irren Tage von Malmö verarbeiten, wobei, gut, das Verarbeiten wahrscheinlich noch nicht ganz abgeschlossen ist, aber schön, dass ihr uns heute mal dabei zuhören wollt, mir und Thomas Mohr, schön, dich wiederzusehen.
Ja, wiederzusehen hier in Hamburg. Moin, moin. Und dass ich dir bei der Produktion mal in die Augen schauen kann, ist auch was Besonderes, weil wir das ja immer getrennt gemacht haben bei unseren täglichen Podcasts zwischen Malmö und Kopenhagen. Also ja, willkommen zurück und hallo nach Deutschland.
Hast du diesen ESC schon verarbeitet?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, normalerweise, wenn ich zurückkomme, gehört es zu meinen Ritualen, dass ich mich gemütlich aufs Sofa setze und mir den ESC nochmal anschaue. Das habe ich in diesem Jahr noch nicht gemacht, weil ich irgendwie noch nicht bereit dafür war. Also da waren noch so viele Störgeräusche, die musste ich dann erstmal sortieren und in einigen Sachen habe ich für mich auch eine Klarheit gefunden.
Das klingt interessant. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wir die Klarheit hier in der nächsten Stunde rausfinden. Es ist ja so unfassbar viel passiert. Vor allem heute vor einer Woche an diesem Finalsamstag. Einerseits gab es ja immer diese Proteste gegen den Auftritt Israels. So blöd das klingt, aber man hat sich ja fast schon dran gewöhnt. Dann folgte noch die Disqualifikation von Joost Klein aus den Niederlanden nach einer Auseinandersetzung mit einer Produktionsmitarbeiterin. Die EBU spricht mittlerweile von einer Bedrohung, die es gegeben hat und sehr bald soll sich wohl entscheiden, ob eine Anklage erhoben wird. Aber ich denke, all das wird irgendwie die EBU, die Fans, die Delegation noch länger beschäftigen. Glaubst du, dass der ESC 2025 von diesen ganzen Unruhen Schaden nehmen wird?
Ja, es muss Stück für Stück natürlich aufgearbeitet werden, wobei das unterschiedlich schwer ist. Die Geschichte mit Joost Klein, die wird ja strafrechtlich aufgearbeitet. Ich denke mal, da haben wir ein Ergebnis und das ist dann am Ende auch unstrittig. Ja, diese ganze Diskussion um den Ausschluss Israels wird auch ziemlich schnell vorbei sein, denn nach den terroristischen Attentaten vom 7. Oktober hat Israel halt diesen Krieg gegen die Hamas begonnen und das stand nie zur Diskussion ernsthaft innerhalb der EBU, ob Israel ausgeschlossen werden sollte, könnte, dürfte. Das haben andere in die Diskussion eingebracht. Innerhalb der EBU war dieses Thema nie strittig. Also das wird auch bald weg sein. Ja, und dann gibt es eben eine Reihe weiterer Konflikte, die man, einige kann man bestimmt so als Quick Wins ziemlich schnell abarbeiten. Beispiel, was weiß ich, Portugal beschwert sich, dass sie gesperrt wurden, weil ihr Auftritt nicht so sofort online gestellt wurde. Aber da gibt es ja die Regel, dass man Free Palestine da nicht zeigen darf auf der Bühne. Da wird man sich ziemlich schnell einigen, dass Regeln zu befolgen sind und dass dann auch nicht verlangt werden kann, dass da regelwidrige Auftritte sofort veröffentlicht werden. Ich denke mal, bei solchen Sachen kriegt man und bei anderen Themen kriegt man schnell ein Ergebnis hin.
Ja, auch wenn wir dieses Jahr einen Song im Wettbewerb hatten, der No Rules heißt, irgendwie so ein paar sind dann eben doch wichtig, wenn man eine Show macht mit 37 verschiedenen Teilnehmerländern. Ich habe noch eine Diskussion, es wurde noch eine aufgemacht. Die Europäische Union hat sich auch noch über die EBU beschwert. Mhm. Jetzt wird es ja so richtig politisch, großartig. Grund ist die Flaggenpolitik in der Malmö Arena. Da waren nämlich nur Flaggen der 37 Teilnehmerländer und die Regenbogenflagge zugelassen. Heißt im Umkehrschluss aber auch nicht die Flagge der EU mit den 12 Sternen auf blauem Grund. Es gab Fans, die diese Flaggen abgeben mussten. Wie sinnvoll ist diese restriktive Flaggenpolitik?
Ja, ich glaube, es ist erstmal nur ein, ja, wie man sagen, administratives Problem. Denn alle Helfer und Helferinnen in der Halle, die da ja auf einem Mindestlohnniveau arbeiten, müssen ja zumindest jetzt diese 38 Flaggen erstmal auswendig lernen, die erlaubt sind. Ja. Und ich denke mal, da haben sie die Europaflagge einfach vergessen, mit auf den Zettel zu schreiben. Denn wenn man zurückblickt in die Geschichte, ja, der erste ESC, gab es 7 Teilnehmerländer. Ein Jahr später wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet von 6 Ländern. Und diese 6 Länder, die Vorgänger der EU gegründet haben, waren auch die 6 Länder plus Schweiz, die beim ersten ESC dabei waren. Also man kann die Gründung der EU, ja, und die Gründung des ESC so gar nicht voneinander trennen. Deswegen gehört die Europaflagge natürlich auch genauso zum ESC wie alle anderen 38 Flaggen auch. Auch dieser Streit wird, glaube ich, schnell beigelegt sein.
Mittlerweile gab es auch die Antwort der EBU, man habe die EU-Flagge nie absichtlich ausgeschlossen, man werde die Flaggenverordnung überarbeiten.
Ach siehst du, das wusste ich gar nicht, aber ich könnte bei der EBU arbeiten und helfen, diesen Flaggenkatalog zu erstellen. Ja.
Da freuen wir uns sehr. Und vor allem so ganz durchgehalten wurde diese Flaggenpolitik ja auch gar nicht. Man hat ja mehrere Flaggen gesehen, die Kanada war da und was weiß ich, Nemo hatte so eine Nicht-Binär-Flagge bei sich bei der Punktevergabe, die ja eigentlich auch verboten war. Und wir beide waren ja auch in der Arena und ehrlich gesagt, so schwer war es nicht, eine Flagge reinzuschmuggeln. Also ich hätte mir das alles deutlich strenger vorgestellt an der Halle. Ich hätte ohne Probleme irgendwas in der Hosentasche mit reinnehmen können. Das fand ich teilweise sogar ein bisschen verwunderlich. Oder wurdest du da richtig durchgefilzt?
Nee, wurde ich nicht. Aber so grundsätzlich zur Sicherheit kann man sagen, es wurde jetzt so dargestellt, als sei in Schweden so atemberaubende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden. Hey, also wir sind beide sehr, sehr oft schon beim ESC gewesen und wir waren auch in Israel beim ESC und ich war in UK zweimal beim ESC. In UK hat große Probleme mit Terrorismus. Ich war in Aserbaidschan. Dass da stark kontrolliert wird und dass da Polizisten stehen, um das ganze Ding abzusichern, das ist ganz normal. Und dass sich jetzt einige Künstler durch die starken Sicherheitsmaßnahmen so eingeschränkt fühlen, hey, Leute, das ist eine internationale Veranstaltung, da gibt es Sicherheit und das muss gewährleistet werden. Und das ist jetzt kein einmaliges Ding, Malmö 2024 gewesen. Starke Sicherheitsmaßnahmen gibt es immer. Aber ja, ich hätte eine Flagge mit reinschmuggeln können oder eine kleine Flasche Wodka sogar. Das wäre möglich gewesen.
Ich möchte mit dir über Nemo sprechen, den ESC-Gewinner. 36 Jahre nach Céline Dion hat die Schweiz mal wieder den ESC gewonnen. Und das ja mit einem Song, der, obwohl er so viele Genres in sich vereint, dann doch überraschend eingängig ist. Jetzt mit einer Woche Abstand, war The Code der beste Song des Abends?
Ja, ich habe ein bisschen Mitleid mit Baby Lasagne, der nun Zweiter war und bei den Wetten immer ganz weit oben stand und sich bestimmt auch Hoffnungen gemacht hat. Aber er sagte ja selbst, nach diesem Juryergebnis war es klar, dass er das nicht schaffen könnte, die 150 Punkte glaube ich, Vorsprung aufzuholen. Und am Ende, ja klar, wir hatten einen ganz klaren Sieger der Jury mit sehr, sehr vielen 12 Punkten aus der Jury. Es gibt ein Verfahren, dem wir uns untergeordnet haben bei diesem ESC und nach diesem Verfahren haben wir einen klaren Sieger und deswegen bin ich damit auch glücklich.
Über die Plätze 1 bis 8 des ESC-Finals und den tollen 12. Rang übrigens auch von Isaac haben wir in unserer letzten täglichen Folge aus Malmö bereits gesprochen. Heute räumen wir hier in ESC-Update den Rest des Finales ab, aber wir schauen auch noch auf Nemos Sieg und wie der zustande kam. Nemo wurde übrigens in der Schweiz dann auch erstmal wieder begrüßt von 100 Fans, die auf den Act gewartet haben. 100 klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, aber unsere ARD-Korrespondentin für die Schweiz, Katrin Hondl, meint, ja, in der zurückhaltenden Schweiz ist das schon eine Menge.
Ja, also um die 100 Leute, das hört sich für deutsche Verhältnisse natürlich erstmal wenig an, aber die Schweiz ist ja ein kleines Land, darf man nicht vergessen, mit nur knapp 9 Millionen Menschen. 100 sind hier also ungefähr so viel wie 1000 in Deutschland. Also um die Nemo-Begeisterung in der Schweiz muss man sich echt keine Sorgen machen. Hier sind alle total aus dem Häuschen über diesen ESC-Sieg und feiern Nemo auch entsprechend. Ansonsten ist es hier aber auch schon so, dass Promis in der Öffentlichkeit normalerweise tatsächlich in Ruhe gelassen werden. Die Menschen in der Schweiz sind da einfach ja diskreter, mehr auf Abstand. Die lassen den Leuten wirklich ihre Privatsphäre. Hier ist es total normal, dass zum Beispiel auch Regierungsmitglieder mit der Straßenbahn fahren und da kümmert sich auch keiner drum. Für Nemo war deshalb eher der Rummel vor dem Abflug in Malmö was Neues. Schon vor dem ESC-Sieg war Nemo ja in der Schweiz mega bekannt, also schon wirklich ein Star, kann man sagen. Aber dass ständig irgendwelche Leute ankommen und Selfies wollen oder sowas, das ist in der Schweiz einfach nicht üblich. Das hat Nemo wohl auch ziemlich überrascht. Auf einer Pressekonferenz gleich nach der Ankunft hat er jedenfalls gesagt, dass er den Empfang in Zürich mega schön gefunden hat und das Gedränge in Malmö eben eher seltsam.
Man konnte irgendwie nirgendwo hinlaufen, ohne dass man nicht weitergekommen ist, weil Leute Fotos machen wollten. Was auch ziemlich intens ist, weil ich kannte das vorher gar nicht. Also ich glaube, vor allem hier in der Schweiz haben wir eine Kultur, ja, vielleicht ist man eine Person der Öffentlichkeit, aber man geht trotzdem so ein bisschen auf Distanz oder ist so ein bisschen mit Abstand und irgendwie das zu erleben war für mich irgendwie ganz neu.
Da wird nächstes Jahr also einiges zurollen auf die Schweiz, das Gastgeberland des ESC 2025. Viele Fans halten es ja nicht so mit Distanz und Abstand. Wir hören nochmal den ESC-Gewinnersong dieses Jahres, Nemo mit The Code.
To the show, let everybody know I'm done playing the game. I'll break out of the chains. You better buckle up. I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend.
tell about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped. Like, oh, let me taste the lows and highs. Between the O's and ones, that's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come.
Der Siegersong des ESC mit insgesamt 591 Punkten und der hat in Malmö natürlich viele Schweizer Fans sehr glücklich gemacht.
Ja, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Geburtstag, alles zusammen kam zusammen heute.
Ich kann es nicht erklären, ich bin so, so glücklich.
So, 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 so gut, wir haben gewonnen. I broke the
code. Sehr viele kroatische Fans hingegen guckten in die Röhre. Baby Lasagna hat zwar das Televoting gewonnen, nach Nemos fantastischem Juryergebnis, du hast es ja gesagt, reichte das allerdings nur für Platz 2. Ja, ist Frustration da nicht auch dann gerechtfertigt?
Klar ist da Frustration gerechtfertigt, aber ich habe eben das Wort Verfahren auch schon mal benutzt. Letztlich gibt es ein Verfahren, ja. Und wenn man das abändern will, wäre die grundsätzliche Frage, will man die Jurys abschaffen oder den Einfluss der Jurys abschaffen? Das wäre eine Frage, die man in dem Zusammenhang diskutieren will. Aber das kann man ja nicht nach dem Wettbewerb machen, das hätte man davor machen können. Insofern, man unterwirft sich einem Verfahren, setzt sich dem aus. Jeder weiß, dass es Jurys gibt und die 50% zählen. Und am Ende muss jeder und der oder jede dieses Ergebnis meines Erachtens auch akzeptieren.
Aber eine Sache ist ja schon auffällig. Also Baby Lasagna, der wurde in Zagreb auch von tausenden Fans trotzdem frenetisch empfangen und gefeiert. Der konnte seine Tränen dann auch gar nicht mehr zurückhalten. Aber es ist halt nur Platz 2. 2023 hat mit Loreen auch die Jurygewinnerin gewonnen. In den Jahren davor war das noch ganz anders. Woran liegt das jetzt, dass diese starken Jury-Songs dann plötzlich eben auch den Wettbewerb gewinnen?
Ja, das ist eine Variante von vielen, die möglich sind. Es kann der Jurygewinner gewinnen, ja. Es kann der Publikumssieger das Gesamtding gewinnen, aber es kann auch ein Song oder ein Künstler gewinnen, der gar keine Abstimmung gewonnen hat, wie Jamala 2016 oder auch Duncan Lawrence 2019 ist im Televoting nur Zweiter geworden und beim Juryvoting auch nur Dritter, ja. Das ist auch möglich. Also ich würde jetzt nicht diese beiden Ergebnisse, okay, die kamen auf zwei aufeinanderfolgenden Jahren, aber ich würde diese Ergebnisse jetzt nicht passen. Pro Tote fürs Ganze stellen, für die zukünftige Entwicklung, dass man sagt, nie wieder wird ein Song aus dem Televoting gewinnen. Das glaube ich nicht.
Na, dann sage ich nochmal, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Es ist ja schon, diese letzten zwei Jahre war ja schon etwas anders, etwas Grundlegendes, nämlich, dass es in den Halbfinals eben keine Jurys gibt. Das heißt, meine Theorie besagt, das Finale wird geflutet mit Songs, die gut sind im Televoting. Da bleibt nicht mehr so viel übrig, was die Jury mag. Das heißt, die ganzen Jurypunkte gehen auf sehr wenig Songs. Und deswegen glaube ich, dass es Televoting-Songs extrem schwierig haben werden in Zukunft, wenn das so bleibt, dass in den Halbfinals die Jurys nicht mitstimmen. Ist das nicht, also findest du das nicht auch nachvollziehbar?
Ja, aber es gab auch schon Jahre, wo die ganzen Televoting-Punkte sich auf einige wenige Künstlerinnen und Künstler gesammelt haben. Das überzeugt mich jetzt noch nicht, muss ich sagen. Denn letztlich hätte sowohl Keria im vergangenen Jahr als auch Baby Lasagne in diesem Jahr sich auch mit Jurys aus den Semifinals fürs Finale qualifiziert.
Ist es leichter, einen Jury-Song zu finden, als einen Song, der beim Publikum abräumt?
Auf jeden Fall. Ja, Deutschland ist ja auch ein gutes Beispiel. Ja, die haben komplett darauf gesetzt, einen Jury-Song zu finden und sind so auf gut 100, knapp 100 Punkte gekommen. Denn im Televoting war Isaac ja nicht deutlich anders als Lord of the Lost, also ziemlich weit hinten. In diesem Jahr gab es halt noch ein paar Länder mit weniger Punkten als Deutschland, aber besser angekommen ist der Song am Ende beim Publikum auch nicht. Also man, es reicht offenbar, ja, so eine grandiose Stimme und so einen generischen Song einzusetzen, um 100 Punkte abzusahnen. Das war vielleicht tatsächlich früher auch nicht so.
Ja, du sagst es, Deutschland und Isaac haben auch total von den Jurys profitiert. Ich meine, klar, 12. Platz ist fantastisch, den kann man durchaus feiern. Man sollte aber nicht komplett übersehen, dass es vom Publikum nur 18 Punkte gab. Das sind 3 mehr als bei Lord of the Lost. Was für einen Schluss soll man da jetzt ziehen?
Ja, er kam eben beim Publikum gar nicht an, im Gegensatz zur Jury. Das Etappenziel, ja, Jurypunkte zu bekommen, finde ich okay. Aber am Ende, ja, wir reden über einen Eurovision Song Contest. Es geht auch darum, das ganze Ding zu gewinnen. Ja, man könnte nicht wirklich sagen, dass wir mit dem 12. Platz mega glücklich sind. Glücklich wird man nur, wenn man wirklich gewinnt. Ja, also auch ein 4. Platz von Michael Schulte hat mich in dem Sinne nicht glücklich gemacht. Aber ich kann das Glücksgefühl von 2010 noch aus meinem Emotionsspeicher rauskramen. Und das ist halt was anderes. Man will gewinnen. Und wenn man gewinnen will, muss man auf beiden muss man sowohl bei der Jury als auch beim Publikum gut ankommen.
Die Schweiz hat gewonnen, obwohl sie nur einmal beim Publikum richtig gut angekommen ist. Es gab nur ein einziges Mal 12 Punkte beim Televoting, nämlich aus der Ukraine. Vergangenes Jahr bei Lorraine gab es gar keine 12 Punkte aus dem Televoting für Schweden. Trotzdem stand am Ende der Sieg. Ich finde das merkwürdig, aber glaubst du, dass die EBU da irgendwas ändern wird?
Welche Option hat sie?
Also meine Option wäre, Jury wieder im Halbfinale einführen.
Ach so, das ist ja nur eine kleine Option. Ich hätte eher daran gedacht, radikale Jurys abzuschaffen. Manchmal wünsche ich mir das ja auch, aber immer nur, wenn ich unglücklich bin mit der Entscheidung. Wenn ich die Entscheidung gut finde, kann ich ja immer noch ganz gut damit leben. Man könnte auch einfach sagen, dass das der Anteil ja von 50% auf 25% reduziert wird, um tatsächlich die Stimmen der Zuschauer stärker zu gewichten. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass sie dieses Fass aufmachen. Die haben so viele Probleme gerade. Glaube ich nicht.
Wir wollen über die Songs sprechen, die bei diesem ESC-Finale dabei waren. Und wir fangen an mit den Songs auf den Plätzen 9 bis 11. Schweden, Portugal und Griechenland sind da gelandet. Und Gastgeber Schweden nur auf Platz 9. Das ist für schwedische Verhältnisse schon eine Enttäuschung.
Auf jeden Fall. Die Moderatorin sagten ja auch, glaube ich, als sie Benjamin Ingrosso, den Interval-Act, ankündigten, der war 2018 ja nur 7. geworden, auch mit vielen Jurypunkten, Klammer auf, Klammer zu, ja, und haben das als Desaster bezeichnet. Ja, wenn das Desaster ist, ist dieses Jahr noch ein größeres Desaster da.
49 Punkte gab es vom Publikum für Schweden, nur 49. War Unforgettable von Markus und Martinus am Ende zu glatt?
Mag sein. Mag aber auch sein, dass es an der Startnummer 1 liegt. Da hatten wir im vergangenen Jahr Österreich und da hatte ich mal gesagt, ja, da hätten wir nochmal 50% Punkte zuzählen können. Das, so ehrlich müssen wir Schweden gegenüber auch sein. Aber auch dann kommen nicht so fürchterlich viele Punkte zusammen. Erstaunlich finde ich in diesem Zusammenhang, dass die deutsche Jury Schweden als einziges Land in ganz Europa 12 Punkte gegeben hat. Also die waren
erfrischend radiotauglich. Das habe ich an dem Abend noch getwittert. Ja, also das Voting der deutschen Jury ist mir durchaus auch aufgefallen.
Ja, ich habe da schon verschwörungstheoretische Ansätze gehört. Ja, Sony Music oder Universal Music, die überall ihre Fangarme drin haben. Ich finde, ja, die deutsche Jury überrascht einen jedes Mal wieder aufs Neue. Da jetzt 12 Punkte rauszukramen bei der Exzellenz, die wir da auf der Bühne hatten, hat mich dann schon sehr, sehr stark überrascht.
Ich bin normalerweise auch ein großer Verfechter der Startnummern-Theorie. Allerdings muss ich dieses Jahr zugeben, dass Startnummer 2, die Ukraine, ja auch 300 Televoting-Punkte bekommen hat. Ja. Also da ist es vielleicht, also da ist es ja auch geglückt. Aber gut, recht. Bei Schweden nicht. Portugal, Platz 10, sehr achtbar. Das nicht wirklich eingängige Grito brachte Portugal nicht nur zum 4. Mal in Folge ins Finale, sondern auch in die Top 10. Warum hatte dieses Lied so einen Erfolg?
Ich weiß es nicht. Ich bin kein Portugal-Versteher. Das habe ich in der vergangenen Woche auch mal ausführlich erklärt. Ich liegt immer daneben, wenn es um Portugal geht. Und ich spüre diesen Vibe der portugiesischen Chance überhaupt nicht. Aber ich weiß ja, dass das immer gut ankommt, ja. Gerade jetzt auch bei Jurys, aber auch beim Publikum. Also, dass die so gut überall bedacht wurden, ist für mich eine Überraschung. Freue mich natürlich. Und generell freut man sich ja immer über Überraschungen. Ja? Mhm. Wenn alles nur so ablaufen würde, wie bei den Buchmachern vorhergesagt, wäre es ja auch langweilig.
Platz 11. Griechenland, der erste Song, über den wir heute reden, der beim Publikum besser angekommen ist als bei der Jury, auch wegen der Bühnenshow oder trotz dieser Bühnenshow? Fandest du die im Finale immer noch so chaotisch von Marina Sati?
Ja, die Griechen sind ja jetzt wahnsinnig enttäuscht, ne? Also mit dem 11. Platz. Also die Reaktionen in Griechenland sind ganz anders als in Deutschland, wo man da ja mit gehobenem Haupt sagt, ja, wir sind wieder wer. Ja, haben die in Griechenland gesagt, jetzt sind wir aber wirklich am Boden angekommen. Dabei haben sie, glaube ich, Viktor Wernikos im vergangenen Jahr vergessen, der sich gar nicht fürs Finale qualifiziert hatte. Aber sie sind es halt so gewohnt, eine Top-10-Platzierung zu erzielen, dass die Griechen wirklich sauer sind und sich auch selbst überlegen, woran das liegt. Zum guten Ergebnis kommt da, glaube ich, keiner. Ich glaube, dieser Song, der lebte halt stark von dem Video und diese Schnelligkeit und diesen Witz aus dem Musikvideo kann man halt so gut nicht auf die Bühne transportieren. Am Ende ist es immerhin noch Platz 11. Also so schlecht ist es ja nicht. Ich bin ja kein Grieche. Ich wäre damit an Griechenlands Stelle auch ganz zufrieden.
Wir spielen euch jetzt einen Song, der im Vorfeld des ESC vielleicht ein bisschen untergegangen ist, aber nun einen herausragenden Platz 10 geholt hat. Vielleicht erkennt Thomas dann auch, warum. Hier ist Portugal. Yolanda mit Grito.
A carregar, seguimos assim, um e outro, só queda livre. Aviso quando lá chegar, entrego-me aqui pouco a pouco. Passos largos presa na partida. Quero largar o que me deixou ferida. Peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Andar, transformei cada verso de mim e entrego a coragem que ainda arde, ainda arde. Bate a luz no peito e abre, só chama que ainda arde, ainda arde, ainda arde. Hoje eu quero provar a mim mesmo que posso ser o que eu quiser. Juntar quem me quer bem numa mesa, perdoar quem me quis ver sofrer. A mim não me enganam, eu sou todo o tamanho. Ainda lembro quando era pequeno, sonhava primeiro. Passos largos presa na partida. Hoje eu largo aquilo que me deixou ferida e peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo.
Auf Platz 12 landete in diesem Jahr Deutschland, zum ersten Mal seit dem Jahr 2018, also mal wieder in der linken Tabellenhälfte. Und alle Songs, über die wir ab jetzt reden, haben beim ESC schlechter abgeschnitten als Deutschland. Was für ein unbekanntes Gefühl. Mhm. Wir schauen auf die Plätze 13 bis 16 und auf der 13 liegt Luxemburg, Tali mit Fighter. Ja, eigentlich ist es, grob zusammengefasst, ein bisschen Girly-Pop mit Tanzchoreo. Mich hat das gewundert, dass Luxemburg da doch so gut angekommen ist. Obwohl ich das mag, hat dich das auch gewundert?
Hm. Ja, also das ist der bestplatzierte Song Alter Machart. Also Alte Machart in dem Sinne, dass man so ein Schreiberkollektiv hat aus bekannten Namen und da dann eine begabte Nachwuchssängerin draufsetzt und die dann zum ESC schickt. Früher konnte man mit sowas noch gut in den Top Ten landen, aber wenn man jetzt tatsächlich guckt, welche 12 Länder da drüber sind, das sind tatsächlich überwiegend gereifte Künstler und Künstlerinnen, die teilweise ihre Songs selbst geschrieben haben oder schon eine Karriere nachzuweisen haben. Also dieses Modell Song aus der Retorte und Nachwuchskünstler ist in diesem Jahr offenbar nicht mehr als Platz 13 wert. Und da ist Luxemburg von allen noch das Erfolgreichste.
Luxemburg hat ja auch schon beschlossen und verkündet, nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Zuletzt nahm Luxemburg ja in den 90ern teil vor diesem Jahr. Wie wichtig ist so ein Land wie Luxemburg für den ESC?
Ja, insgesamt finde ich es wichtig, dass möglichst viele Länder mitmachen. Wir hatten in diesem Jahr jetzt auch durch die Disqualifikation der Niederlande noch ein Land weniger. Weniger sollten es wirklich nicht werden. Es geht einerseits ja auch darum, ganz Europa zu repräsentieren. Und wenn so viele Länder gar nicht dabei sind, dann repräsentieren wir mit dem ESC Europa gar nicht mehr so. Und dann am Ende muss man sich auch Gedanken dann über die Dramaturgie machen. Ja, wenn man dann tatsächlich nur knapp über 30 Songs hat, ist die Frage ernsthaft zu stellen, ob man überhaupt noch Semifinals braucht oder zwei Semifinals. Die wurden jetzt ja noch künstlich mit Big Five, Big Six Ländern aufgefüllt, ja, um sie ein bisschen länger zu machen. Aber dann kommt man irgendwann tatsächlich an Grundfragen der Gesamtdramaturgie des Wettbewerbs. Und deswegen bin ich dafür, dass möglichst viele Länder und eben auch Luxemburg dazukommen.
Ja, das stimmt. Also einerseits, als ich angefangen habe, ESC zu gucken, gab es ja nur ein Semi. Ich habe das ja erstmal nur so kennengelernt. Und dann waren es plötzlich zwei mit irgendwie 15 Songs. Finde ich das dann auch immer ein bisschen sinnlos. Und ja, das Zweite, wenn man sich die Karte anguckt von Europa und dann ist da wirklich so ein großer weißer Fleck bei Ungarn, Slowakei, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und wie sie alle heißen. Also da, Nordmazedonien, da fehlt richtig viel von Europa. Das ist total schade, dass diese Länder nicht dabei sind und ich hoffe sehr, dass die eben bald wieder zurückkommen. Denn natürlich ist es auch Europa und natürlich sollen die sich auch repräsentieren. Genauso wie von mir aus Monaco hätte ich auch gerne wieder zurück. Also komm zum ESC, so schlimm ist es gar nicht. Auf Platz 14 landete Luktelk von Sylvester Belt aus Litauen. Hätte ich weiter vorne gesehen, so ist es tatsächlich mit die schlechteste litauische Platzierung dieses Jahrzehnts, ein Platz 14. Fandest du das denn gut auf die Bühne gebracht?
Ja, eigentlich schon. Ja, also ich hatte so ein bisschen Angst, dass es vielleicht so ein bisschen zu sehr in die Totale geht von der Inszenierung, von den Kameraeinstellungen. Aber am Anfang hat man die eigentlich auch recht oft gesehen, also mehr als befürchtet. Ja, er war auch zeitweise, ich mag den Song ja immer noch, ja, aber vielleicht ist dann doch der 14. Platz am Ende gar nicht so schlecht. Wir müssen immer hin und her schieben, mal ist 12 gut, mal ist 11 schlecht. Ja, vielleicht war für diesen Song dann auch nicht mehr drin, ja, keine Ahnung. Ich hätte ihn auch ein bisschen höher sehen können.
Manche fanden ihn ja zu eintönig.
Mhm.
War zu eintönig?
Ja, offenbar. Also irgendwas stimmte da ja nicht, sonst wäre er auch in die Top Ten gekommen. Und das lag, glaube ich, dann nicht an der Inszenierung, dann lag es eher tatsächlich an Künstler oder Stimme oder Aura des Künstlers und Charisma des Künstlers.
Ja, für ihn selbst stimmte ja auch etwas nicht und jetzt muss ich leider dieses Fass nochmal aufmachen. Litauen war ja vor dem ESC mein absoluter Liebling in diesem Jahrgang. Mich hat Sylvester Belt jetzt aber echt in vielen Bereichen enttäuscht. Wir haben ihn ja zum Beispiel zum Interview getroffen, könnt ihr online noch sehen bei YouTube oder in der Mediathek. Da war er schon nur so mittelunterhaltsam und jetzt hat er sich auch nochmal eingereiht in die Künstler, die Stimmung gegen Israels Kandidatin Eden Golan gemacht haben. Er musste nämlich im Finale direkt nach ihr auftreten und schrieb danach bei Twitter, dass das eins der schlimmsten Dinge gewesen sei, die er habe durchmachen müssen, weil das Publikum so aufgeheizt war. Er spricht von einer traumatischen Erfahrung und wünschte sich, dass es schon nach dem ersten Semi für ihn vorbei gewesen wäre. Mal ganz davon abgesehen, wie traumatisch die ganzen Buhrufe wohl für Eden Golan gewesen sein mögen, aber so ein Statement finde ich dann doch leider sehr schwach.
Ja, da kann ich dann auch gar kein Mitleid mehr haben. Also wenn man so wenig Empathie empfindet, ja, mit Eden Golan, ja, die ist ja auch nicht viel, die ist ja viel jünger noch als er, die ist ja nur 20, ja. Die wird da aufs Gebuht auf der Bühne oder als sie da gewartet hat auf ihren Auftritt, dann singen da Fans ganz laut Europapa. Das ist ja so demütigend und das ist so wenig einfühlsam in die Seele von dieser 20-jährigen Sängerin. Und dann noch zu sagen, dass es für einen selbst so traumatisierend war, dass jemand anders gemobbt wurde, also auf die Idee muss man erstmal kommen, ja. Das ist eine ziemliche Opfer-Täter-Umkehr in dem Zusammenhang.
Und dann kommt auch noch dieses Kokettieren mit Nemo, den er ja offenbar sehr gut aussehen fand oder nie einen Hehl draus gemacht hat, auch immer bei den Fans im Gespräch blieb. Deswegen, das war mir alles viel zu viel Show am Ende. Außerdem hat Nemo seit 5 Jahren eine Freundin. Also alles rund um Sylvester Belt. Es ist leider sehr, sehr unangenehm. Wir sprechen über Zypern. Wir sprechen über Platz 15, Celia Kapsis mit Laia. Das typische Zypernlied als Blaupause, Pop mit Dance Break. Es scheint nie zu veralten, oder?
Ja, aber es schneidet aber auch nicht zwangsläufig gut ab, wie man denkt. Also und ich glaube, solche Songs haben sowieso generell Schwierigkeiten zu gewinnen. Denn selbst mit der größten Exzellenz, ja, dann nehme ich mal wieder Chanel und Eleni Ferreira, schafft man es eben dann doch nur auf Platz 2 oder 3. Die Performance kann noch so toll sein. Da will Publikum und Jury wollen dann noch tatsächlich, ja, wollen dann noch ein bisschen mehr Kunst offenbar haben und nicht nur Darstellungskunst. So, und wenn du diese Exzellenz von Eleni Ferreira oder Chanel nicht hast, dann wups, wirst du durchgereicht bis nach ganz unten. Denn die Leute bei Popmusik, da sind die halt gewohnt, dass sie exzellente Vorstellungen bekommen. Und die vergleichen das nicht nur mit Eleni Ferreira und Chanel, die vergleichen das auch Popmusik mit Beyoncé, mit allen großen Weltstars, wo wir immer wieder tolle Auftritte sehen. Und das ist die Messlatte, mit denen sich alle Popsongs messen lassen müssen. Und deswegen haben Popsongs das eben auch so schwer beim ESC.
Nun ist es ja nicht ganz nach unten gegangen. Es ging auf Platz 15. Und es hat, also Zypern hat ja damit besser abgeschnitten als zum Beispiel Georgien oder Malta, was ja im Semi rausgeflogen ist, die auch beide auf diese Schiene gesetzt haben. Findest du, Laia war jetzt in diesem speziellen Genre das beste Lied beim ESC?
Ja, auf jeden Fall. Also die Stimme von Celia Kapsis war echt gut, muss man sagen. Und die ist ja auch 17 Jahre, ist die jüngste Teilnehmerin. Das hat die wirklich mit dem Ganzen getanzt und so echt Nemo-esk toll auf die Bühne gebracht, muss ich
Nemo-esk
sagen.
Nemo-esk tatsächlich.
Ja, weil Nemo hat ja auch so eine anstrengende Performance und die Stimme gehalten, das hat sie auch. Und auch von der Komposition her ist das der Song aus diesem Jahr, der mir am glaubwürdigsten macht. Ja, ich feiere, ja, das ist eine Party, ich habe Spaß.
Mit Lettland im Finale haben wahrscheinlich die wenigsten gerechnet. Ich glaube, wir beide auch nicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Mit Lettland auf Platz 16 haben wahrscheinlich sogar die allerwenigsten gerechnet. Und doch war Dons mit Hollow bei Jury und Publikum sogar ungefähr gleich auf. War es doch nicht so belanglos wie vorher befürchtet, erwartet, vorhergesagt.
Ja, ich habe mal so ein bisschen aufs Tableau geguckt. Also ab Rang 16 wird es allerdings auch sehr eng, muss man sagen. Und da ist die Trendschärfe der einzelnen Plätze nicht mehr so klar gegeben. Also zum Platz 17 waren es 10 Punkte, zum Platz 22 nur 30. Mhm. Da tummeln sich in dieser Marge sehr, sehr viele. Da, das ist am Ende auch Glück, ob du am Ende dann 16. oder 19. wirst. Da würde ich jetzt keine Tendenz für einen großen Erfolg rauslesen wollen. Bei insgesamt so 60 Punkten oder so, da würde ich jetzt nicht von einem großen Erfolg in dem Zusammenhang sprechen. Aber ja, er hat sich qualifiziert. Ja, gegen die ganzen Acts im Televoting und Stimmen, ja, würde ich sagen. Stimme ist da wieder bewertet worden. Viel mehr war da auch nicht bei der Performance. Also insofern, glaube ich schon.
Ja, stimmt. Er stand da in seinem Ring, in seinem blauen Meister-Propper-Anzug und wahnsinnig mehr ist ja auch nicht passiert. Aber hat sich durchgesetzt gegen Länder wie Belgien und gegen Tschechien im Halbfinale. Das ist eigentlich, finde ich, immer noch das große Erreichen dieses Beitrags. Ja, und dann jetzt am Ende Platz 16 für ein Land, das seit 8 Jahren nicht mehr im ESC-Finale war. Freuen wir uns für Lettland, bleiben aber jetzt trotzdem mal bei einem anderen Land im Baltikum. Aus diesen vergangenen 4 Liedern spielen wir jetzt Platz 14. Ich bin ja dafür, Werk und Künstler zu trennen und so sehr mich Sylvester Belt mittlerweile nervt, ist Looktake immer noch toll. Und hier kommt es.
Das ESC-Update bei NDR Blue.
Diena viena ir vėl kita, tarytum čia, data sustojo. Einu tai ten, einu tai šen, ir kai sutems, ir vėl iš naujo. Rytoj, 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 pažadu mylėt tave rytoj. Laboj, 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 surasi tu mane naktį laboj. Ar aš vis dar gyvas? Pažįsti mane, saulė nepakyla, pasakyk, kad liksi šalia. Naktis viena, naktis kita, kaip visada.
aš vėl iš naujo. Rytoj, 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 pažadu mylėti tave rytoj. Ar aš vis dar gyvas, ar tave pažįsti mane? Saulė nepakyla, pasakyk, ar liksi šalia. Nebenoriu šokt, nebenoriu šokt. Tojime tyloje, grojančio radio. Nebenoriu šokt, bet man reikia šokt.
Plätze 17 bis 19 belegen drei sehr unterschiedliche Songs. Platz 17 geht an die zarteste Ballade in diesem Jahr, Ramonda von Teodora aus Serbien. Da hat mich ja auch schon die Finalqualifikation überrascht. Aber so eine Ballade, die muss ja vor allem das Herz erreichen, damit sie irgendwie weit kommt. Hat Ramonda das bei dir geschafft?
Nee, nicht so wie Mollet war das damals geschafft hat und den ESC gewonnen hat. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen strategisch gesehen das Konzept, was man bei Balladen beherzigen muss, dass die eben so ein bisschen powermäßig sein müssen. Und nicht nur so in sich gekehrt, und Ramonda ist ja sehr in sich gekehrt, sehr leise. Wenn es dann zu leise wird beim ESC, geht man dann am Ende wohl doch unter.
Obwohl man sich auf den Stein gesetzt hat. Also da muss man ja sagen, inszenierungstechnisch hat man das Pappmaché gut rausgeholt.
Ich fand, der Stein sah auch gar nicht so unhübsch aus. Ja. Und ich habe mich an diesen Song ja mittlerweile auch gewöhnt. Aber seien wir ehrlich, seitdem wir über den Song sprechen, sagen wir beide eigentlich, dass uns da was fehlt.
Ja, das kann dann auch ein Stein irgendwie nicht wegmachen. Ich fand das auch eben sehr düster. Ich fand das auch ein bisschen öde. Ich war ja beim Finale in der Halle, in der Malmö Arena, und während Leute ja immer gerne darüber reden, welches Lied so ihre Toilettenpause ist, war Serbien meine Internetpause. Da konnte ich mal gucken, wie es beim Fußball steht. Das ist doch auch schön. Und siehe da, jetzt für alle Fans, zeitgleich zum serbischen Song ist Holstein Kiel in die erste Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Ich werde Teodora jetzt für immer damit verbinden. Also habe ich zumindest irgendeine Assoziation zu diesem Song. Das ist doch auch toll. Wir freuen uns für Serbien und Platz 17. Vielleicht auch Holstein Kiels Platz nächstes Jahr in der ersten Fußball-Bundesliga. Wir müssen über Platz 18 reden. Und wir müssen sehr ausführlich darüber reden. Olly Alexander aus Großbritannien holt 0 Punkte. Wenn auch nur im Televoting, aber trotzdem 0 Punkte für Dizzy. UK war in gar keinem Land auch nur ansatzweise nah dran, Punkte aus dem Televoting zu bekommen. Was hat er falsch gemacht?
Ach, solche Ergebnisse finde ich ehrlich gesagt auch manchmal beruhigend, muss ich sagen. Dann, ich kann mir vorstellen, dass er selbst sogar und viele andere gedacht haben, oh, das ist jetzt eine Performance, weil die so gay ist, ja, die spricht voll die schwule Zielgruppe an, damit müssen wir erfolgreich sein. Und was sagt die schwule Zielgruppe? 0 points. Ja, also die lassen sich nicht alles aufbinden, was man glaubt, ihn aufbinden zu können. Denn da fehlt natürlich denn die Exzellenz. Er hat nun wahnsinnig schlecht gesungen. Und es reicht nicht, nur eine schwule Performance zu machen, so ein bisschen Yamame zu singen oder einen Zopf durch die Gegend zu schleudern, um zu gewinnen und dann damit das schwule Publikum zu gewinnen. Wenn man dann dieses schwule oder LGBTQI+ Publikum gewinnen will, dann muss man eben dann große Exzellenz auf die Bühne bringen, wie es dann Conchita Wurst geschafft hat oder wie Nemo das vielleicht geschafft hat, aber nicht so, wie Olly Alexander das gemacht hat. Also das liegt eindeutig an der Stimme. Ich würde auch nicht sagen, dass die Performance übersexualisiert war oder so. Er konnte einfach nicht singen und dafür ruft halt niemand an.
Ich fand ja die Inszenierung tatsächlich einen echten Hingucker, aber vor allem, weil man sich halt was überlegt hat. Man hat zwar wieder mal die Bühne verkleinert, mag ich eigentlich nicht so gerne, aber dann hatte man interessante Kamerawinkel, da hingen Leute die ganze Zeit irgendwie kopfüber. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig gemerkt hat im Fernsehbild. Und ich finde, das war einfach wirklich eine Idee. Hat die Jury diese Idee mit 46 Punkten bewertet oder woher kommen diese Punkte dann, wenn Olli Alexander angeblich nicht singen kann? Die Jury hat ja irgendwas in diesem Song gesehen.
Hm. Ja, interessante Frage, habe ich mir auch gestellt. Und man kann auch da natürlich nur spekulieren und die ganzen Juroren kommen ja aus der Musikindustrie und sie haben sich vielleicht einfach von den Namen beeindrucken lassen. Olli Alexander war ja lange Leadsänger der erfolgreichen Band Years and Years, die auch Nummer 1 Hits hatten, dass sie einfach da sich haben von beeindrucken lassen und natürlich von dieser industriell, unterhaltungsindustriell perfekten Performance, bestimmt auch. Natürlich. Also die Performance, da gebe ich dir recht. Ich habe mir auch von meinem geistigen Auge sowas Ähnliches schon mal vorgestellt und dachte, kann man nicht mal so einen Raum einmal um den Kreis sich drehen lassen? Ich hätte dann tatsächlich den Raum wahrscheinlich gedreht und nicht die Kamera.
Das ist immer einfacher, die Kamera zu drehen.
Das ist wirklich eine super Idee, ja. Aber was soll's, wenn Olli mit der Stimme nicht auf der Höhe ist.
Und du hast ja auch die Jury-Show gesehen. Ich meine, dass du mir damals gesagt hast, dass Olli Alexander da besser gesungen hätte. War das so?
Ja. Ja, vielleicht war es auch das.
Immerhin.
Ja, wo du sagst, ne? Das war richtig so ein Küchenruf, ja. Also im Journalismus sagen wir, wenn eine Meldung kommt, Helmut Kohl ist gestorben oder so, das ruft man sich in die Küche, das ist ein Küchenruf. War für mich richtig ein Küchenruf.
Olli Alexander kann singen.
Hat doch gut gesungen, ja. Also, ja, vielleicht hat er da seine Glanzleistung gebracht und nicht am Tag danach.
Ja, also leider nur am Freitagabend bei der Sendung, auf deren Basis die Jury gewertet hat. In der Armada der Spaßsongs dieses Jahr belegte Finnland Platz 19 beim ESC No Rules. Und ich meine, dass ich das mal so vorausgesagt habe, der Song wird es knapp ins Finale schaffen und dort dann 21. oder so werden. Und ich war ja gar nicht so weit weg. Finnland erreichte im ersten Halbfinale Platz 7, jetzt Platz 19 im Finale. Warum hat diese wirklich spaßige Inszenierung beim Publikum nicht noch mehr verfangen?
Ja, hat Spaß gemacht, aber auch nicht mehr, denke ich mal. Ja,
also Fastfood-Musik.
Ja, also ich glaube, fasziniert waren alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, die es zum ersten Mal gesehen haben, aber die fanden das auch sehr Pinela-mäßig. Ja, es ist ein sehr alberner Humor. Es waren 3 Minuten Unterhaltung, es war mal so ein Interval-Act und so haben die Leute es, glaube ich, auch gesehen.
Zum Abschluss dieses Blogs noch einmal der Soundtrack zum Schwindelgefühl. Dizzy von Olli Alexander. There's a place where break the line, make it a circle redefined. Beautiful gardens, eternal flowers. You know the way, so take me there. Won't you make me dizzy from your kisses? Wir sind bei den Platzierungen jenseits der 20 angekommen. Die Songs sind aber immer noch spannend. Estland zum Beispiel auf der 20. Wies, Minust und Pulup haben weder sonderlich gut gesungen noch getanzt. Und trotzdem hat der Song offenbar einigen Menschen gefallen. Ich mag ja ihren Titel in der Studioversion auch sehr gerne. Aber ich weiß, der hat dich auch gar nicht angesprochen, oder?
Nee. Also von mir aus können wir auch über Georgien weiterreden als nächsten. Aber
gut,
du,
dann sag ich
du
halt
hast
noch was.
Bestimmt noch was als Fan dieses Songs.
Ich fand es ja von Anfang an toll. Ich fand, dass man sich traut, so einen unfassbar langen Songtitel zu nehmen, fand ich imponierend. Den Tanz fand ich an sich auch gut. Das ist ja irgendwas, was im Kopf bleibt. Das haben dann auch andere, Kalin und ihre Beckens haben das dann auch nachgetanzt, im Green Room zum Beispiel. Also das fand ich total clever gemacht und ich finde es total schön, dass Estland mal wieder estnischen, ja, es war ja fast schon Rap-Musik, zum ESC schickt, nach diesen ganzen glatten Geschichten à la Viktor Krone und auch Stefan, die wir gesehen haben. Endlich mal wieder was mit Ecken und Kanten aus Estland. Das fand ich ganz toll. So, Georgien, bitteschön, dann machen wir das. Georgien kam auch zum ersten Mal seit 2016 wieder in ein ESC-Finale, genauso wie Lettland. Nutza Vusalace mit Firefighter hat Platz 21 erreicht. Wahrscheinlich auch das höchste der Gefühle, oder? Also, ja, mehr war da auch nicht drin.
Nee, dabei fällt mir ein, dass ich über Georgien auch gar nicht so lange reden mag. Ja, weil es...
Ist gut, dass der Podcast gleich zu Ende ist.
Ja, nee, aber... Ja, da sammeln sich dann wirklich aber auch erkennbar die schwächeren Songs dann hinten so, ne?
Aber einer der Publikumslieblinge, über den können wir noch reden. Mhm. Einer der Publikumslieblinge der Halle landete auf Platz 22, Spanien. Nebulosa mit Sora. Das ist im Prinzip ja eine Provokation mit Ansage. Ein Lied über eine Schlampe, Männer in Strapsen. Ich hatte aber das Gefühl, so wirklich provoziert es niemanden mehr, oder?
Ja, nichtsdestoweniger glaube ich, dass dieser Song, der jetzt ja im letzten Drittel gelandet ist, von den Song aus dem letzten Drittel derjenige sein wird, der auch überleben wird bei Partys, weil er auch einfach Spaß macht, ja. Und dass der nichts großartig reißt, war mir klar. Ich sehe ihn tatsächlich so auf einer Ebene mit Yamame in Turin, der ähnlich schlecht, ähnlich gut abgeschnitten hat, aber trotzdem immer noch alle erfreut, wenn er kommt. Und genauso wird es mit Sora auch sein. Ja, die Sängerin hat sogar viel besser gesungen als viele, viele Male vorher, aber das ist natürlich ein ganz dünnes Stümpchen und dann muss man halt auch so klassische Kriterien mit anwenden. Rufe ich dafür an, nur weil ich es unterhaltsam finde und das haben eben nicht viele gemacht, dann will man eben auch noch eine gute Stimme hören und sie wird in die Geschichte eingehen und in meinem Herzen bleiben und soll sich nicht über den 22. Platz grämen. Sie kann, glaube ich, die nächsten 10 Jahre bei 10.000 Pride-Veranstaltungen immer noch gebucht und, werden und auftreten.
Ich will Sora beim Junior ESC in Madrid sehen, alles andere ist mir egal. Es ist ja trotzdem ein Lied, das man super mitgrölen kann beim Televoting-Publikum, aber hat Spanien trotzdem nur 11 Punkte geholt. Vergangenes Jahr hat Spanien im Televoting 5 Punkte geholt. Jetzt hat Spanien dieses tolle, neue, hochgelobte Benidorm-Fest, über das wir uns auch immer total gut äußern, wo eben Spaniens ESC-Eck gefunden wird. Aber man muss dann doch jetzt vielleicht nach den 2 Jahren sagen, ist es echt der neue Heilsbringer, wenn da jetzt irgendwie Platz 22 und so weiter rausspringt?
Ja, im vergangenen Jahr wurde die künstlerische Leiterin ja auch schon ausgetauscht in Spanien gegen den Protest der Fans, ja. Es ist eine berechtigte Frage, ja, so einen aufwendigen Vorentscheid zu machen mit mehreren Shows. Und vor Ort ist es ja auch teuer und am Ende kommt nicht mehr raus, als wenn man irgendwen direkt nominiert. Ich glaube, diese Gedanken machen sie sich beim spanischen Fernsehen. So schade es ist, wir sind ja beide Fans von Vorentscheidungen und die spanische Vorentscheidung lässt sich auch wunderbar angucken. Vielleicht wählen die spanischen Leute auch immer die falschen Songs. Vielleicht sollten die mal ein Jury-System einführen.
Sie haben ja ein Jury-System und es ist ja total schwierig, gegen diese Jury anzukommen. Ach, spanischen Vorentscheidungen, ist das Problem. Also Benidorm, die Vorbereitungen sind schon gestartet für 25, das gibt es wieder. Aber es fällt doch auf, so... Dolle ist es gar nicht, was am Ende dabei rauskommt. Zumindest nicht in Punkten, in Songs. Ich bin ja auch großer Fan und deswegen schreien wir jetzt alle mit Sora von Nebulosa.
Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé. Entiendo que te desespere, lo sé. Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los 4 vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra.
Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de posta a la que ya no le va mal, a la que todo le da igual, la vida me sigue a total. Soy una zorra de posta. Yo soy una mujer real y si me pongo visceral, de zorra pasaré a chacal. Te habrás metido en un zarzal. Soy una zorra de postal. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de pastel.
Drei haben wir noch. Platz 23 ging an Slowenien mit Raven und die hat in ihrem Song Veronica doch gerade am Ende richtig viel geschrien. Mir war es ein bisschen sehr viel Geschreie. Und dir?
Ja, war es mir auch.
Ja, gut, dann haben wir das auch abgearbeitet, Slowenien. Ja, ich habe es nicht verstanden, warum es ins Finale gekommen ist. Es war auch wieder so düster, es war auch wieder so, möchte gern Kunsthochschule, es tut mir leid, aber das hat mich nicht abgeholt. Es ist übrigens sogar in so einer kleinen Schreikollage gelandet, in der Aftershow-Party mit Barbara Schöneberger, die dann nach dem ESC im Ersten lief. Ja, aber dass dieses Lied ins Finale gekommen ist, ist ein Erfolg dafür. Herzlichen Glückwunsch, Slowenien. We Will Rave von Kalin aus Österreich ist am Ende Vorletzter geworden und irgendwie ist das tatsächlich so in den Tagen vorm Finale immer absehbarer geworden. Ich glaube, für uns beide ist Österreich dieses Jahr der Fan-Favorite-Fail.
Ja, und Pech hatte sie obendrein, ja, weil sie bei der Fernsehübertragung im Finale, da gab es halt eine Störung und man sah den Höhepunkt dann nicht. Also es war tatsächlich so, dass man dann ihren Dance-Break so gar nicht sehen konnte. Das hätte sie jetzt auch nicht weiter nach oben gebracht. Kalin gab sich dann nach Aftershow-Party bei Barbara Schöneberger ganz enthusiastisch und sagt, ich habe so viel Erfahrung gemacht, aber ganz ehrlich, niemand will Vorletzter werden. Der Song hätte ein bisschen mehr verdient, aber wir hatten ja beide schon das Gefühl, dass diese Konzeptkunst irgendwie an dem Tag nicht greifen wird.
Ja, Konzeptkunst ist auf Platz 25 gelandet, dazu gleich. Aber erstmal nur 5 Punkte gab es vom Televoting für Kalin. Im Vorjahr waren das 16 vom Publikum für Who the Hell is Edgar, das war auch schon sehr wenig. Wieso tut sich Österreich so schwer beim Publikum mit diesen Songs, die ja beide schon Monate vorher in der Bubble rauf und runter gehypt werden?
Gute Frage. Man denkt immer, die machen alles richtig, aber die Ergebnisse sprechen nicht unbedingt diese Sprache, ne?
Es ist komisch, aber es sind beide Songs, die ich ja sehr, sehr gerne mag, immer wieder gerne höre. Aber es ist schade. Ich bin gespannt, was Österreich daraus für Schlüsse zieht. Konzeptkunst. Nennen wir mal ein Land, das nur Konzeptkunst zum ESC schickt.
Norwegen.
Platz 25 und damit der letzte, denn es gab ja keinen Platz 26, geht an Goethe aus Norwegen mit so einer Mittelalternummer mit Ulveham, hat Norwegen 16 Punkte geholt. Ist das dann doch keine Musik für den ESC einfach?
Ja, dass das denn jetzt, dass dieser Song ausgerechnet ein letzter wird, überrascht mich schon. Ich dachte, der würde, ja, wegen der Gitarren und dieser Rockanleihen schon ein paar mehr Fans auf sich vereinigen können. Aber ja, okay, dann war es dieser Song. Ich habe es natürlich auch nicht gespürt, deswegen macht es mich auch gar nicht traurig. Macht mich nur traurig, dass Norwegen halt so oft Letzter wird. Ja, das war, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren so oft bei Norwegen, dass sie Letzte geworden sind. Man gönnt es ja keinem Land.
Nee, man gönnt es keinem Land, aber dennoch, das bestärkt mich halt auch wieder in meiner Annahme. Es gibt immer noch Genres, die nichts für den ESC sind, sondern halt für andere Festivals. Und ja, ich glaube auch, das, was Goethe machen und so ganz harter Rock, das war jetzt ja nicht harter Rock, aber das gehört für mich immer noch dazu. Das hat es immer schwer beim ESC und das wird gerne mal gehypt am Anfang, aber am Ende stehen dann da 16 Punkte für Norwegen. Das gefiel uns beiden ja auch nicht so und jetzt legt Norwegen eben tatsächlich noch weiter vor in der Statistik der letzten Plätze. Kein Land wurde häufiger Letzter als Norwegen, also auch wir nicht.
Na, immerhin.
Hat's also doch noch was Versöhnliches. Das war's für heute von ESC Update. Was ist sonst noch passiert? Deutschland nimmt auch in diesem Jahr wieder am Junior Eurovision Song Contest teil. Das können wir euch noch mitgeben. Der findet am 16. November in Madrid statt. Mehr Infos dazu gibt's auf jeden Fall in unserer nächsten Folge hier am 29. Juni in der ARD Audiothek und bei NDR Blue ESC Update. Vielleicht gibt es ja dann auch Neues zu den verschiedensten Beschwerden bei der EBU. Wer weiß das schon? Wir sind gespannt und wir freuen uns auf euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören jetzt noch einmal zusammen den letzten Platz des ESC-Finales, denn ich weiß, Gothe haben auch viele Fans und auch die wollen wir jetzt einmal noch abfeiern. Die sollen sich jetzt noch einmal freuen. Hier kommt Ylvehamn. Viel Spaß und bis bald. Schönen Sommer erstmal und ciao.
Ja, ich wünsche euch allen auch schöne Frühsommertage und wir hören uns dann Ende Juni, also in 4 Wochen erst wieder.
In, ich glaube, 6 oder so.
Ja, sogar 6 Wochen. Stimmt, in 6 Wochen.
Ja, wir legen uns jetzt hin. Tschüss.
Tschüss.
Dein Hamm zum Ölweg.